Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Du, Claudia.
Franziska.
Woran liegt es wohl eigentlich, dass im Bereich der Bestattung, also sagen wir mal auf dem Sektor von Tod und Sterben ganz allgemein, so wahnsinnig viel über Trauer gesprochen wird? Ich habe manchmal den Eindruck, dass der Trauer viel mehr Aufmerksamkeit beigemessen wird, also ungleich viel mehr als dem Verbleib des Verstorbenen.
Ja klar, logisch. Das ist ja selbstverständlich, weil wir sind ja eine Gesellschaft, wir hören ja im letzten Atemzug auf zu denken. Das heißt, Verstorbene gibt's auch gar nicht. Und da wir gar nicht wissen, was Trauer ist, muss so viel darüber geredet werden. Da wird da unglaublich viel spekuliert und was ist denn das überhaupt und so. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was Trauer ist.
Aber hast du nicht auch ein Buch darüber geschrieben?
Oh, laufend.
Mehrere, ne?
Mehrere. Es geht immer wieder auch um Trauer und so weiter. Aber ich sehe so oft diese Aussage, Trauer ist Liebe. Und jedes Mal, wenn ich das lese, dann bekomme ich ein bisschen allergische Schübe. Trauer kann Liebe sein, dass ich jemanden sehnlichst vermisse. Aber es kann doch genauso gut sein, dass ich heilfroh bin, dass jemand tot ist. Das ist auch Trauer. Oder dass ich total, ich habe mal einen ganz alten Freund, der ist gestorben, den kannte ich über 40 Jahre meines Lebens. Auf den war ich richtig, ich glaube ein ganzes Jahr lang, nachdem er tot war, war ich sauer auf ihn. Ich war richtig sauer. Weil der ist einfach gestorben. Und ich war richtig sauer darüber. Das heißt, auch das ist Trauer. Und zu denken, dass jemand weint und das wäre Trauer, ja, kann sein. Aber wenn jemand nicht weint, kann das viel schlimmer sein. Und weil die Tränen keinen Ausweg finden, keinen Weg nach draußen finden. Das kann viel schlimmer sein, weil das eine Erstarrung vielleicht bedeutet.
Ich denke sogar gar nicht so selten, bleibt da etwas stecken. Und zwar, wenn der Abschied, angefangen dabei, bleibt häufig was stecken, wenn jemand sehr, sehr plötzlich ankündigungslos verstirbt, so wie in deinem Fall jetzt gerade erwähnt. Da kann man dann schon mal wütend sein, wenn jemand sich so einfach aus dem Staub macht. Das kann passieren. Oder aber eben, wenn der Begleitungsvorgang, würde ich das jetzt mal nennen, noch nicht mal nur der Vorgang des Abschieds, sondern auch der Begleitung der ersten Tage des Verstorbenen, bei der Aufbahrung zum Beispiel, wenn das alles nicht vollzogen wird, das heißt, er wurde noch nicht mal mehr gesehen, der Verstorbene, dann könnte das irgendwo stecken bleiben. Also, das ist eine Hypothese, ich weiß es ja nicht. Ich vermute das, dass das dann schwieriger ist und sich mehr in die Länge zieht, dieser Trauerprozess, als wenn ich jetzt ganz verdichtet diese 3 Tage dazu nutze, mich sozusagen in der Begleitung schon mal darauf einzuschwingen, zum einen auf den Abschied, ja, und zum anderen aber auch dann schon eine Wahrnehmung vielleicht davon kriege, das heißt, eine Frage sich in mir herausbilden darf, wo geht er denn nun eigentlich hin? Also wo bleibt er denn?
Das ist eine der vielen Fragen, die auftauchen, wo ich nenne das immer so, dass die Trauernde entwickeln Fragen, von denen sie gar nicht wussten, dass es die überhaupt gibt. Und ich habe ja in meinem zweiten Buch, das Handbuch für Sterbe- und Trauerbegleitung, da habe ich Trauerphänomene beschrieben. Und das, was du jetzt eben halt gesagt hast, das ist eins der Trauerphänomene, das ist Fassungslosigkeit. Ich nenne dieses Phänomen die Fassungslosigkeit. Denn selbst wenn du eine Person tot ist, wo du den Tod erwarten konntest. Der Freund von mir ist nicht plötzlich gestorben.
Ach so, ist er gar nicht.
Nee. Überhaupt nicht, sondern im Grunde genommen, der ist ab dem Moment einfach tot gewesen. Es geht mir immer so, wenn ich, Menschen begleite und die sind dann an einem Moment sind die tot und dann stehe ich immer noch, nach diesen ganzen Jahrzehnten stehe ich daneben und sage, das kann doch gar nicht angehen, der kann doch nicht tot sein. Mit dem habe ich doch eben noch geredet. Das kann doch gar nicht wahr sein. Das heißt, diese Fassungslosigkeit geht mit jedem Tod einher. Wenn der Tod plötzlich passiert, ist die Fassungslosigkeit umso größer. Und prozessorientiert dauert das ungefähr 7 Wochen, bis die Tatsache Realität geworden ist. Bis die Tatsache der Endgültigkeit des Todes Realität wurde. Deswegen frage ich alle Menschen innerhalb, wenn ein Todesfall passiert, und der ist noch nicht 7 Wochen her. Wenn ich diejenigen frage, hast du eigentlich schon kapiert, was los ist? Sagen alle nein. Das heißt, dieses Phänomen der Fassungslosigkeit geht mit jedem Tod einher. Und ich habe irgendwann mal so was ganz Schönes gefunden, habe es aber nicht wiedergefunden. Ob das im Brauchtum war, ich habe nicht wiedergefunden, wo das gestanden hat. Wer im ersten Halbjahr nach dem Tod eines Ehemannes mit der Ehefrau Geschäfte macht, die gelten nicht. Weil das ein Ausnahmezustand ist.
Und ist das wirklich so? Das würde ja reihenweise die Bestatter in Not bringen.
Hallo.
Eigentlich, weil sie alle was verkaufen.
Das dann im Grunde genommen, das kann manchmal sein, ich habe gerade eine Frau erlebt, die hat dann beim Tod ihres Mannes, die hat ein ganz besonderes Catering bestellt für alle das Leichenschmaus und so. Und hat erst später kapiert, wie die über den Tisch gezogen worden ist.
Ja, das sind sehr kostspielige Sachen. Ne?
Das sind kostspielige Sachen und das ist abhängig von der Ethik, von einer grundlegenden Ethik, nicht einem Lippenbekenntnis, sondern von der grundlegenden Ethik und Haltung derjenigen, die dann eine Dienstleistung anbieten. Denn du kannst in diesem, ich nenne das immer so einen weitwunden Zustand, diese Fassungslosigkeit, da kannst du alles von denen. Da reicht es doch zu sagen, aber Frau Meier, Ihre Nachbarin, hat auch den Eichensarg genommen. Sie wollen doch nicht zurückstehen, oder?
Ja, das ist, obwohl ich Bestatterin bin, mir ja vollkommen fremd.
Ich weiß.
Das habe ich noch nie gehabt und werde ich auch nie haben.
Ja.
Dennoch ist es natürlich so, dass Menschen tatsächlich in einem Ausnahmezustand sind. Weil ja, wenn der Tod einschlägt, denn er schlägt ja ein, der kommt ja meistens doch mit einem Krawum um die Ecke, weil nämlich dann eben nichts mehr so ist, wie es eben noch war. Das heißt, ich kann möglicherweise durch die Gegend gehen und sehe die Welt plötzlich mit ganz anderen Augen.
Genau. Und das ist im Grunde genommen so, ich nenne das mittlerweile so, dass ich sage, die durchgeknallteste Instanz, die wir überhaupt haben, ist der Tod. Ist der größte Narr von allen. Denn der Tod und die Vernunft, die passen nicht zueinander. Der Tod stellt alles auf den Kopf, was du vorher gedacht hast, was haben könnte. Es gibt keinen Halt mehr beim Tod. Und ob du hinterher einfach morgens eine Flasche rumtrinkst oder ob du im nächsten Moment ein schönes Gedicht schreibst oder ein Lied oder ob du tatsächlich den Abwasch machst, das ist vollkommen egal. Denn das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass relativ schnell übrig bleibt, was hat eigentlich Gehalt, ja oder nein? Und das macht der Tod uns klar. Und dazu ist die Fassungslosigkeit da. Und vielleicht wird deshalb so unfassbar viel über Trauer gesagt und geschrieben. Ich habe ja, mein böser Verdacht ist ja auch der, dass ich sage, wir sind ein bisschen Hollywood versaut. Das heißt, da passiert, also es klingelt an der Tür, steht natürlich in solchen Filmen eigentlich ein Kommissar vor der Tür und sagt, es tut mir leid, ihr Bruder ist gerade erschossen worden. Und dann fangen die Leute an zu weinen.
Das ist doch in deutschen Krimis mittlerweile auch wohl so.
Ja, ist. Und gleichzeitig ist es so, dass wir stellen uns vor, da kommt jemand mit der Nachricht und wir fangen an zu weinen. Nein, 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 wir fangen nicht an zu weinen. Wenn du weinst, heißt das, dass du ein kleines bisschen begriffen hast, was los ist.
Aber tatsächlich gucke ich nicht viele Krimis, aber das Wenige, was ich an der Stelle so im Bewusstsein habe, ist nicht unbedingt mit Tränen verbunden. Das haben die inzwischen, glaube ich, rausgefunden.
Ein bisschen.
Dass man doch eher dann erstmal trockenen doch, Auges
sagt, wie jetzt
da steht und erstmal gar nicht weiß, was die einem da jetzt erzählen.
Ja, genau. Und also ich sage das mittlerweile so, dass ich sage, jede Reaktion, die im emotionalen 360-Grad-Spektrum auftreten kann, ist möglich und das ist Trauer.
Ja, ich bin jetzt mal böse, beziehungsweise das stammt ja nicht von mir, deswegen bin ich nicht böse, aber wir hatten ja ein Interview mit Eva-Marie Batschko, ein sehr schönes Gespräch, eine sehr erfahrene Sterbebegleiterin, und sie hat ja diesen, finde ich, durchaus interessanten Satz oder das Wort geprägt, Selbstmitleidseuphorie. Ja. Trauer sei sozusagen auch, also ist ja ein bisschen böse, Selbstmitleidseuphorie.
Ja.
Ich finde ja, da ist ein bisschen was dran.
Ja.
Wobei ich jetzt nicht unbedingt an diejenigen zunächst dabei denke, die wirklich ganz komplett zerschmettert sind. Da würde ich vielleicht auch ein bisschen Unterschiede machen, denn ich finde, Trauer ist durchaus etwas sehr Ernstzunehmendes.
Absolut.
Gar keine Frage. Und man hat auch jedes, wie soll ich sagen, ja, das geht ja bis hin zu, dass man das Gefühl haben kann, ein Mensch, der einem sehr nahe gestanden hat, der verstorben ist, dass man plötzlich das Gefühl hat, man hat eine Armamputation oder so etwas ist vorgenommen worden, ne? Oder das eigene, manche würden ja vielleicht auch sagen, wie wenn einem das Herz rausoperiert wird in nicht narkotisierten Zustand.
Ich nenne das immer so, dass ich sage, das ist ein zerfetzter Zustand. Mhm. Du bist in 1000 Stücke gehauen und weißt nicht, wo die ganzen Scherben zu finden sind und ob du die jemals wieder zusammensetzen kannst.
Mhm. Dennoch bleibe ich jetzt einfach mal bei diesem Wort der Selbstmitleidseuphorie und denke das weiter und denke, das kann nicht sein, dass alle so, wie hast du es gesagt, zerfetzt sind. Weil das sind doch häufig besondere Beziehungen, die so eine starke Trauer mit sich bringen. Und dann muss man natürlich auch noch gucken, ja, sind das häufig auch sehr symbiotische Beziehungen vielleicht? Kann sein, wo man vielleicht den eigenen Anteil des Lebens nicht ganz ausgearbeitet hatte, dass man jetzt eben plötzlich nur noch auf einem Bein steht. Ne?
Ja.
Weil man gar nicht gelernt hat, weil beide sozusagen, da ist der Tango für mich immer so ein schöner Vergleich. Tango tanzen kann man eigentlich nur sehr gut, wenn beide Partner in ihrer Achse gut stehen. Also da wirklich komplett einen Stand haben.
Ja.
Und dass es nicht geht, wenn einer dann nur so rumwackelt. Oder beide wackeln, dann wird da nichts draus.
Es muss eine Harmonie ergeben.
Richtig.
Und wenn das wegfällt, dann musst du alleine stehen. Und das ist ein wackeliger Zustand.
Genau, und in diesem wackeligen Zustand ist natürlich klar, dass da eine enorme Trauer sich breit machen kann.
Ja.
Weil natürlich da im Theoretischen und im Praktischen, also in jederlei Hinsicht, einfach jemand fehlt.
Genau.
Aber jetzt im Praktischen sage ich bewusst, also im Erdenleben fehlt jemand.
Ja.
Ich würde ganz gerne das erweitern, das Gespräch für unser nächstes Mal, denn wir kommen hier schon langsam dem Ende entgegen. Wo gehen die denn eigentlich hin, die Verstorbenen? Du sagtest ja am Anfang vorhin sehr gut, es geht um Trauer, aber selten eigentlich um den Verbleib des Verstorbenen.
Und ich glaube, das sind zwei verschiedene Schuhe. Das eine ist die Reaktion der Lebenden, wo ja immer wieder die einen oder anderen sagen, ach, das ist doch nur ein Selbstmitleid. Ich finde, da haben auch Trauernde durchaus das Recht dazu, richtig schön sich die Wunden, jeder Hund darf die Wunden lecken. Und ich finde, Trauernde dürfen sich ruhig gerne lange, lange, wir wissen auch nicht, wie lange das dauert. Das heißt, die dürfen sich durchaus die Wunden lecken, weil denen ist ein großes Elend passiert. Mhm. Denen hat das Leben übel mitgespielt. Und das dann vielleicht sozusagen, das ist ja das Wesen einer Krise. Das ist die große Gefahr bei der Trauer, ist ja die, dass der Sinn abhanden gehen könnte. Und dann hast du kein Halten mehr.
Das ist sicher richtig.
Da geht es um die Zerfetzten.
Da geht es um die und ja, ja, von Berechtigung, ja, Recht. Ich mag immer nicht so gerne über Recht oder Berecht oder Gerechtigkeit.
Genau,
das
auch.
Sind für mich so Begriffe, die finde ich ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang. Aber letztlich ist das dann so, ja, und da kann man noch nicht dran rütteln. Das wird ja so empfunden und etwas, was empfunden wird, hat zunächst Recht, sagen wir mal so, ne? Jetzt komme ich aber von der anderen Seite und sage, ja, wie ist denn das für den Verstorbenen? Wenn da also jemand so stark um ihn trauert, jetzt haben wir natürlich das Zwischenglied, dass wir uns noch gar nicht einig sind, dass es den überhaupt noch gibt.
Genau.
Das ist ja jetzt sehr interessant.
Aber nehmen wir mal an, es gibt die Verstorbenen. Mhm. Dann würde das bedeuten, dass du, also wenn ich jetzt das so mir so vorstelle, würde es bedeuten, dass ich mitbekomme, wie ein Mensch, der mir nahe ist und den ich mag im besten Falle, dass der oder diejenige ganz traurig sind. Das würde ich ja vielleicht mitbekommen. Ich würde vielleicht mitbekommen, dass eine solche Emotion durch meinen eigenen Tod ausgelöst wird. Und dann stehe ich vielleicht da und möchte was tun und weiß nicht wie.
Ja, zum einen das. Zum anderen kann es aber auch sein, dass ein ähnlicher Zustand sich eigentlich verlängert, wie schon auf dem Sterbebett. Das nämlich, wenn ich den Weg nicht freigebe.
Ja.
Also wenn ich nicht ausdrücklich Klar. meinem sterbenden Liebsten die Erlaubnis erteile, du darfst jetzt Ja. gehen, das ist ja auch so ein bisschen so ein geflügelter Satz.
Kann ich nicht ertragen, diesen Satz.
Ich weiß, ich mag ihn eigentlich auch nicht so gern, aber jetzt habe ich ihn einfach mal genannt, weil er so viel gesagt wird. Also ihm wirklich dann ne, das erlaube. Das könnte ja sein, dass auf der anderen Seite, gesetzt den Fall, der Verstorbene ist dann noch da, da das gleiche Szenario wieder ist. Das heißt, wenn ich jetzt so stark trauere, dann halte ich ihn ja auch ein Stück fest. Dann will ich unbedingt, dass er wieder hier an meiner Seite jetzt sein sollte. Er sollte wieder neben mir beim Frühstück sitzen und mit mir spazieren gehen und mit mir duschen und ich weiß nicht, was alles Tolles machen. Und er hat aber etwas ganz anderes gerade da zu tun. Also genau wie auf dem Sterbebett das Sterben bevorsteht, also dass es da wirklich überhaupt gar kein Zurück mehr gibt, sondern es muss jetzt einfach sein, kann es ja sein, dass da auch der Weg in eine Richtung geht, die beinhaltet, dass mein starkes Sehnen den bereits Verstorbenen von dem abhält, was er da zu tun hat.
Habe ich mal erzählt, wie meine Oma mir Freiheit beigebracht hat? Die war schon weit über 80 und ich war 20 oder sowas, unter 20. Und dann habe ich sie besucht und dann hat sie, doch, weiß ich nicht, Viertelstunde später, so hat sie gesagt, wenn du gehen musst, musst du gehen. Hm. Was zur Folge hatte, dass ich länger bleiben wollte. Wenn jemand mir sagt, ach, bleib doch noch ein bisschen, dann habe ich das Gefühl, ich möchte schneller los. Und das ist, damit hat sie mit diesem Einsatz hat sie mir ganz viel über Freiheit beigebracht. Das heißt, wir könnten im Grunde genommen unseren Sterbenden, unseren Toten sagen, wenn du gehen musst, musst du gehen. Und ich freue mich, wenn du da bist. Das ist Freiheit.
Mir fällt dabei das Abitur meines jüngsten Sohnes ein, dass ich mich noch genau erinnern kann, dass ich, weil er so im Stress war, habe ich gesagt, du musst das doch nicht machen.
Genau.
Ne? Also genau. Habe ich ihm vollkommen, ja. Und da hatte er wieder Power genau. Und das wollte er machen.
Die Freiheit ist ein hohes Gut. Mhm. Und jetzt sind wir so frei und sehen uns nächste Woche wieder.
Ja, und da würde ich tatsächlich gerne dieses Gespräch fortsetzen, weil das ist nämlich, jetzt wird es ja erst richtig spannend. Also bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.